Aaron, hat das jetzt begriffen? Hat das verstanden? Hat er Jesus erkannt? Ja? Nein? Was denkt ihr? Ich meine, er ist ja schon ein ziemlich starkes Stück, diese ganze Geschichte. Gott, den König der Könige, in diesem kleinen Baby hier zu erkennen. Und ich meine, die ganze Geschichte ist jetzt ziemlich verrückt und absurd. Ich meine, Maria, schwanger vom Heiligen Geist, ja, ein Engel, der ihr sagt, ey, das Baby in deinem Bauch ist übrigens Gottes Sohn. Ja. Ein Stern, der auf Wanderschaft geht und direkt über dem Stall stehen bleibt und den Weisen den Weg zeigt. Die Hirten, die gleich von einer ganzen Heerschar von Engeln zur Krippe gelotst werden. Da kann man sich ja schon mal wie Aaron verwundert die Augen fragen, reiben und sich fragen, echt jetzt? Ist das Ganze hier ein sehr, sehr fantasiereiches Märchen? Oder ist in der Story wirklich was dran? Ist sie in echt so passiert? Ist es echt? Und ich kann euch eins verraten, die Haare sind nicht echt. Und jetzt kommt es richtig bitter für mich, der Bart auch nicht. Oh Mann, das ist echt hart. Seit ich ein kleines Kind bin, wünsche ich mir einen solchen Bart. Aber meine Frau erlaubt nicht länger als so. Kann man nichts machen. Okay. Bart und Haare sind nicht echt. Aber was ist mit der Geschichte? Was ist mit dem Inhalt? Ich meine, das ist ja nur der Anfang der Geschichte, die Weihnachtsgeschichte. Es geht ja noch weiter, das Baby in der Krippe, das wird ja noch groß. Ja, und dann als 30-Jähriger zieht Jesus in Israel umher, schnappt sich 12 Jünger, heilt Leute, vollbringt Wunder, läuft übers Wasser. Manche von euch kennen die Geschichten. Er predigt vom Reich Gottes, er vergibt Sünden, er treibt sogar Dämonen aus. Und dann, schlussendlich, stirbt er völlig schuldlos übrigens am Kreuz und sagt, für euch. Und das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte. Es geht noch weiter und es wird noch verrückter. Ich sag's euch, 3 Tage später steht dieser Jesus vom Tod auf. Er erscheint seinen 12 Jüngern, er kann auf einmal durch Wände gehen und die Nägelwundmale sind noch in seinen Händen zu sehen. Die Jünger legen ihre Finger hinein. Über 500 Menschen sehen und bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und ein paar Wochen später fährt Jesus in den Himmel auf und sendet seinen Heiligen Geist auf seine Nachfolger und gibt ihnen den Auftrag, diese gute Botschaft, dass er für sie am Kreuz gestorben ist und die Schuld beglichen hat, die zwischen ihnen und Gott steht, diese gute Botschaft bis an die Enden der Welt bekannt zu machen. Und wir heute wissen es alle, es ist geglückt. Was für eine abgefahrene Geschichte. Ich habe vorher in Potsdam gelebt und ich saß noch mit meinem Potsdamer Nachbar zusammen im Garten. Und wir haben über den Glauben geredet und er wusste, dass ich Pastor bin. Und trotzdem ist er wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sich die Bibel ein reines Märchenbuch für mich ist. Nicht eine Sekunde hatte sich vorgestellt, dass ich als Pastor an diese Geschichten von Jesus glauben könnte, dass sie tatsächlich so passiert sind. Nicht eine Sekunde. Wie könnte man als aufgeklärter Mensch auch heute daran glauben? Ich meine, klar, dass Jesus wirklich gelebt hat, das bezweifelt heute kein ernstzunehmender Wissenschaftler. Ja? Dass er umhergezogen ist in Israel, dass er gepredigt hat, dass es wirklich eine reale Person war, jeder glaubt es, auch mein Nachbar. Sogar, dass Jesus von den Römern ans Kreuz geschlagen wurde, auch alles sehr gut belebt, zweifelt niemand an. Und sogar die Auferstehung Jesu ist so gut bezeugt und belegt, dass sie zumindest geschichtswissenschaftlich kaum zu widerlegen ist. Das Einzige, was einem bleibt, ist die Göttlichkeit Jesu anzuzweifeln. und all das Übernatürliche und Wunderhafte aus dieser Geschichte rauszuradieren, indem man alternative Erklärungen dafür findet. Wie könnte man als aufgeklärter Mensch auch heute noch an sowas glauben? Engel, Heiliger Geist, Jungfrauengeburt, wie? Wir wissen natürlich um die pädagogische und die moralische Bedeutung von Fabeln und Märchen und solchen Wundergeschichten, natürlich. Aber diese Geschichte für wirklich wahr zu halten, ist es nicht völliger Unsinn? Und ich vermute, ich sehe euch jetzt gerade nicht mehr, aber ich vermute, bis hierhin fühlt ihr euch noch sehr wohl mit dieser Predigt. Ihr sitzt vielleicht zurückgelehnt auf eurem Stuhl. Und jetzt haue ich aber mal was raus, was euch wahrscheinlich aufmerken lässt. Die Bibel weiß selbst, dass diese Geschichte von Jesus hier absolut keinen Sinn macht. Ja, ich habe euch die Stelle einmal mitgebracht. Da steht im 1. Korintherbrief: Deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Völliger Unsinn. Die Bibel weiß, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Also, dass Jesus von sich behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Der Mann muss verrückt sein. Die halten ihn sogar für besessen und dafür fordern sie seinen Tod und sie kriegen ihn. Und für die anderen Völker, also auch für uns heute hier in Deutschland, in Mülheim, muss diese Idee von einem Gott, der Mensch wird und der sich für die Schuld aller anderen Menschen ans Kreuz nageln lässt, wie völliger Unsinn klingen. Völliger Unsinn. Und das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wir alle hier im Raum haben eine Vorstellung von Gott. Ja, für die einen ist Gott ganz nah, für die anderen ist er schon irgendwie da, aber irgendwie so ein bisschen nebulös, vielleicht ganz weit weg. Und für wieder andere ist er gar nicht existent. Ja, ich vermute, wir haben diese ganze Bandbreite hier im Raum versammelt. Und egal, welche Vorstellung du jetzt von Gott hast, möchte ich dich auf ein kleines Gedankenexperiment einladen, okay? Stell dir jetzt mal vor, drei Dinge. Es gibt einen Gott, dieser Gott liebt dich, und dieser Gott will gerne mit dir zusammenleben. Das ist übrigens runtergebrochen die Kernaussage der Bibel. Diese drei Dinge. Und jetzt in unserem Gedankenexperiment will Gott sich dir so zeigen, dass du ihn erkennst und dass du an ihn glaubst und seine Liebe erlebst, die er für dich hat. Wie könnte Gott das anstellen? Also, wie könnte Gott sich dir so zeigen, dass du sagst, ja, das hat mich überzeugt, ich glaube an dich. Wie könnte er das machen? Wenn ich jetzt jeden hier im Saal fragen würde, keine Angst, mache ich nicht, es sind 500 Leute, das wird ein bisschen lange dauern. Ich glaube, ich bekäme 500 unterschiedliche Antworten, wie diese Gottesbeziehung für dich persönlich jetzt aussehen müsste. Und ich glaube, dass keine dieser Antworten langfristig funktionieren würde. Denn alles, was wir uns vorstellen und ausmalen können, wie Gott uns begegnen müsste, damit wir an ihn glauben, das liegt in der Natur der Sache, in unserer Vorstellungskraft. Wir stellen es uns vor und damit liegt es in unserer Vorstellungskraft. Wenn sich mir jetzt aber ein Gott zeigen möchte, der mich erschaffen hat und der diese ganze Welt erschaffen hat und alles, was du kennst, erschaffen hat, dann müsste das zwangsläufig ein Gott sein, der unsere Vorstellungskraft übersteigt und übertrifft. Es müsste ein Gott sein, den ich nicht fassen kann, den ich nicht erklären kann, der sich eben nicht in meine kleine Vorstellungswelt reinpressen lässt. Wenn ich nämlich diesen Gott und die Begegnung mit diesem Gott erklären könnte, dann wäre sie schon nicht mehr glaubhaft. Jeder würde dir sagen, ach komm, das hast du dir doch nur ausgedacht, oder? Und bei dir selbst würden sich wahrscheinlich auch Zweifel breit machen. Habe ich mir das Ganze vielleicht doch nur irgendwie eingebildet? Ich glaube deshalb, dass die Gottesbegegnung so aussehen müsste, dass wir sie nicht erklären können. Dass es uns völlig unverständlich ist. Dass selbst die erfahrensten und klügsten und weisesten Menschen dieser Erde sagen würde, nee, das ist völliger Quatsch. Also wer glaubt denn an sowas? Das macht überhaupt keinen Sinn. Völliger Unsinn. Denn es müsste eine Weisheit dahinter stehen, die jegliche menschliche Weisheit bei weitem übertrifft. Und genau so sieht es Paulus in unserer ersten Korintherstelle ebenfalls. Er schreibt nämlich noch weiter, Vers 24 und 25, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Also gerade, dass uns diese Sache mit Jesus und diese ganze Geschichte mit den ganzen Wundern und Engeln und alles, dass uns das so komisch vorkommt, dass uns das irgendwie auch so unsinnig erscheint, dass er am Kreuz sterben muss. Warum denn? Und dass wir all dieses Übernatürliche und das Wunderhafte eben nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden erklären können, gerade das macht diese Sache so unglaublich glaubwürdig. Weil es nur so eine Weisheit ist, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Nur so ist es das Handeln eines Gottes, der diese Welt und alles, was du kennst und denken kannst, erschaffen hat und selbst weit darüber steht. Der Aaron aus unserem Musical, der tut sich super schwer damit, den König der Könige in diesem kleinen Baby zu erkennen, als er bei ihm an die Tür klopft. Ein König stellt er sich ganz anders vor, doch nicht so ein noch ungeborenes Kind sogar und dann so ein kleines hilfloses Kind von einer Bauernfrau, die gar keine Bedeutung hat. So stellt er sich einen König nicht vor. Nein, ein König muss bei ihm prachtvolle Gewänder haben, überreich geschmückt mit Gold und Kostbarkeiten, so wie die drei Weisen. So stellt er sich einen König vor, ja? Das ist seine Vorstellung. Und auch wir tun uns oft schwer, so wie Aaron, Gott in unserem Leben zu erkennen. Weil wir oft eine gewisse Vorstellung von Gott haben und Gott aber ganz anders ist, als wir uns vorstellen. Wir wissen alle, wie Gott sein müsste und was er tun müsste, wenn es ihn denn wirklich gäbe. Das ganze Leid, was ist damit in dieser Welt? Und wir wissen genau, wie Gott uns auf welche Art und Weise er uns begegnen müsste, damit wir an ihn glauben. Aber der Glaube ist kein Welterklärungssystem. Ist es nicht, sondern es ist eine lebendige Beziehung. Das ist was völlig anderes. Eine Beziehung, die funktioniert nicht nach starren Regeln, sondern die lebt von Begegnungen. In diesen Begegnungen passiert eben auch Überraschendes, in jeder Begegnung. Und Irritierendes, natürlich. Und es ist an uns, dafür offen zu sein und diese ganzen Dinge, Situationen, Personen, die uns begegnen, erstmal so wahrzunehmen, zuzulassen. Mit allem Unerwartetem und Irritierendem, was da vielleicht drinsteckt. Eine echte Begegnung, die verlangt tatsächlich sehr viel Mut, weil sie sich unserer Kontrolle entzieht. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir uns darauf einlassen, auf die Beziehung zu Gott, dann werden wir vieles besser verstehen. Aber vieles bleibt auch völlig unverständlich. Vieles macht für uns auch noch nach Jahren irgendwie immer noch keinen Sinn. Und wir verstehen es nicht. Und das macht es so glaubwürdig. Das ist so. Das Gute ist aber, unser Glaube, der hängt nicht daran, dass wir alles verstehen. Die Theologin Dorothee Sölle hat einmal gesagt, ich habe euch das Zitat mitgebracht, am Ende der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Für eine Umarmung muss man nicht alles verstanden haben. Eine Umarmung kannst du auch empfangen, wenn manches für dich unklar bleibt, auch in dieser ganzen Geschichte mit Jesus. Manchmal begegnet uns Gott gerade da, wo wir es nicht erwartet hätten. Vielleicht hier in diesem Gottesdienst, du hast es gar nicht erwartet und da begegnet dir Gott und klopft bei dir an die Tür und überrascht dich genau da, wo du es nicht erwartest, mit seiner liebevollen Umarmung. Und das wünsche ich uns heute Abend. Weihnachten ist wohl die größte Geburtstagsparty der Welt. Und auf einer großen Party ist es ganz normal, dass du nicht jeden kennst, wenn du da reinkommst. Und du begrüßt auch nicht jeden, ja? Aber mindestens eine Person, die kennst du und die begrüßt du auch, das Geburtstagskind. Und das wünsche ich dir heute, dass du unter all den vielen Leuten, die heute Abend um dich herumwuseln werden, dass du da das Geburtstagskind Jesus Christus erblickst. Ja, da steht er. Und auf ihn zugehst. Er erwartet dich schon und freut sich unglaublich darauf, dich zu umarmen. Amen.